Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode zum Matthäusevangelium. Wir betrachten heute im zweiten Kapitel die Verse 16 bis 29. Ich möchte mit Ihnen über ein Thema sprechen, das jeden von uns etwas angeht. Wie können wir den Willen Gottes erkennen? Ich gehe mal davon aus, dass wir alle tun wollen, was er von uns verlangt. Aber wie können wir wissen, was er genau will? Die Bibel ist voller Geschichten, die sich uns auf den ersten Blick nicht erschließen. Aber wenn wir die Oberfläche wegschaufeln und etwas graben, können wir wahre Schätze finden. Und zwar solche, die jeder von uns in seinem Alltag brauchen kann. Dies ist auch der Fall mit Josef, Jesu Adoptivvater. Letzte Woche haben wir uns mit der Geschichte der Magier aus dem Orient beschäftigt, die nach Bethlehem gekommen waren, um dem König der Juden, Jesus Christus, zu huldigen. Nun haben wir noch nicht einmal das zweite Kapitel des Matthäusevangeliums beendet und schon dreimal ist Josef ein Engel erschienen. Das erste Mal sagte er Josef, dass das Baby, das seine Braut erwartete, vom Geist Gottes gezeugt worden war. Beim zweiten Mal wies der Engel Josef an, mit seiner Familie nach Ägypten zu fliehen, da König Herodes, der besonders grausam und paranoid war, das Kind töten wollte. Und nun lesen wir den letzten Teil dieses Kapitels und wir werden sehen, wie der Engel Josef zum dritten Mal erscheint. Ich lese jetzt die Verse 16 bis 23, wie gesagt, des zweiten Kapitels des Matthäusevangeliums. Als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht: Eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel Jammern, Weinen und Klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und auf eine Anweisung hin, die er im Traum erhielt, zog er weg in das Gebiet Galiläas. Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Soweit das Bibelfragment. Wenn wir dies so hören, fällt uns auf, dass der Engel Josef immer im Traum erscheint. Ist Ihnen das auch schon passiert? Ich habe schon einige Male erlebt, dass ich mit einer starken Gewissheit von etwas aufgewacht bin. Manchmal betraf es meine Zukunft, aber oft auch die Gegenwart. Und immer wusste ich es, wenn es von Gott war. Ich erinnere mich, dass ich eines Morgens mit einer Versangabe im Kopf aufwachte. Diesen Vers hatte ich bisher immer überlesen und nun wies mich Gott darauf hin und ich musste ihn in die Tat umsetzen. Aber ein Engel ist mir noch nie im Traum erschienen. Gott spricht zu jedem von uns anders, je nach unserer Fähigkeit zu hören. Das Lukasevangelium erzählt uns, wie der Engel des Herrn Maria besuchte. Sie war zu diesem Zeitpunkt hellwach. Dem Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, erschien auch ein Engel. Aber das war im Tempel, rechts neben dem Räucheraltar, schreibt Lukas. Mehrere alttestamentliche Propheten, aber auch der Apostel Johannes, hatten Visionen von Engeln im Himmel. Aber das Wie der Erscheinungen scheint mir hier nebensächlich zu sein. Wichtiger ist die Tatsache, dass Gott so zu den Menschen spricht, dass sie verstehen, was er sagt. Gott ist ein lebendiger Gott. Er offenbart sich uns nicht, um unsere Neugierde oder unser Interesse an Übernatürlichem zu befriedigen. Letzteres kann übrigens recht gefährlich sein, weil es uns anfällig für die Mächte macht, die Gott nachäffen, um uns zu schaden. Gott spricht zu uns, direkt oder durch Engel, oder meistens auf ganz natürliche Art, zum Beispiel durch einen Freund oder ein Buch, das wir gerade lesen. Gott spricht zu uns, wenn wir seine Führung brauchen. Wir armen Menschen, wir kennen ja nur einen kleinen Teil der Vergangenheit und einen minimalen Teil der Gegenwart. Aber Gott kennt auch die Zukunft und auch die Entscheidungen, welche die Menschen in unserem Umfeld treffen werden. So begegnete Josef, der gerade von den Weisen aus dem Morgenland besucht worden war, im Traum einem Engel, der ihm sagte, er solle nach Ägypten fliehen. Das war keine einfache Aufgabe für diese junge Familie. Aber Josef widersprach nicht und tat, was der Engel ihm befohlen hatte. Gott wusste, was mit den kleinen Kindern von Bethlehem geschehen würde. Josef wusste es noch nicht. Er musste also fliehen, ohne zu wissen, wovor. Als Jesus etwa 4 Jahre alt war, kehrte die Familie nach Israel zurück. Ich habe vorhin diesen Bibelteil gelesen. Und ich bin immer wieder überrascht über die Nüchternheit der biblischen Berichte. Sie geben alles wieder, was wichtig ist, aber nicht mehr. Wir wissen weder, ob es immer derselbe Engel war, der Josef erschien, noch wie er aussah, weil es uns offenbar nichts angeht. Und auch hier zum dritten Mal reagiert Josef auf die gleiche Weise auf die Worte des Engels mit Gehorsam. Nach der ersten Erscheinung im 1. Kapitel 24, ich lese seine Reaktion. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Nach der zweiten Erscheinung, ich lese 2. Kapitel, Vers 14. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Nach der dritten Erscheinung, 2. Kapitel, Vers 21, da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter zu sich und ging in das Land Israel. Alle 3 Male haben wir den Eindruck, dass Josef einfach wortlos aufstand und ohne Stirnrunzeln tat, was er zu tun hatte. Das erinnert mich an etwas, das mein Glaubensleben verändert hat. Von Jesus wissen wir recht viel oder meinen zumindest recht viel von ihm zu wissen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich habe gemerkt, dass sich mein Bild von Jesus manchmal vermischt mit Überlieferungen, eigenen Erfahrungen und Meinungen anderer. Deshalb habe ich vor etwa 2 Jahren die 4 Evangelien mit dem einzigen Ziel durchgelesen, ein klares Bild von Jesus zu gewinnen. Ich habe die Evangelien wie in eine Excel-Datei übertragen und einige objektive Daten daraus gewonnen. Das Ergebnis hat mich echt umgehauen. Was meinen Sie, welche Charaktereigenschaft Jesu am häufigsten genannt wird? Was würden Sie sagen? Liebevoll, barmherzig, bescheiden? Natürlich war Jesus all das und noch viel mehr. Nein, das Adjektiv, das Jesus am häufigsten zugeschrieben wird, ist, Achtung, Gehorsam. Gehorsam. Ich war extrem überrascht. Wenn ich an Jesus dachte, sah ich ihn als fürsorglicher Hirte, als bevollmächtigter Prediger, als Heiler, als Diener und Beter. Aber Gehorsam? Gehorsam steht nicht mehr groß in Mode. Im Internet findet man Synonyme wie fügsam, anständig, ergeben. Schafe sind gehorsam, die kopflos ihrem Hirten nachlaufen. Oder Hunde, die für ein Stückchen Wurst das Pfötchen strecken. Hinter Gehorsam vermutet man nicht selten einen schwachen, leicht manipulierbaren Charakter. Aber sind gehorsame Menschen wirklich Schwächlinge? Sind Ungehorsam und Rebellion infolgedessen ein Zeichen von Stärke und Mut? In meiner beruflichen Laufbahn habe ich oft Mitarbeiter getroffen, die gegen ihre Vorgesetzten rebellierten. Sie meinten, sie wüssten alles besser. Aber es waren nicht diejenigen, die mit einer besonders wiffen Intelligenz glänzten, sondern eher das Gegenteil. Die Möglichkeit eines Irrtums nicht zuzugeben und sich über Mitmenschen zu erheben, ist unreif und oft einfach nur dumm. Selbstverständlich dürfen wir niemals unser kritisches Denken ausschalten und müssen den Mut haben, auch mal Nein zu sagen zu unseren Vorgesetzten, besonders wenn eine Anordnung gegen Gottes Ordnung verstößt oder klar unethisch ist. Aber extrem schwach ist es, Gott nicht zu gehorchen. Da wir wissen, dass er allmächtig und allwissend ist und dass er nur Gutes für uns will, sollte unsere Reaktion immer die von Josef sein: Schweigen und tun, was er uns sagt. Liege ich falsch mit der Vermutung, dass wir oftmals nicht bereit sind, Gottes Willen zu tun, wenn wir behaupten, Gottes Willen nicht zu kennen? Oder vielleicht meinen wir auch bloß nicht in der Lage zu sein, seinem Willen zu gehorchen? Ich glaube ganz fest, dass Gehorsam eine der schönsten und fröhlichsten geistlichen Übungen ist. Trotzdem gebe ich zu, dass Gott nicht immer so deutlich zu uns spricht wie zu Josef. Sehen wir in unserem Text. Der Engel sagt ihm, dass er nach Israel zurückkehren soll, aber er sagt ihm nicht genau wohin. Hat Josef nachgehakt? Wir wissen es nicht. Was Matthäus uns erzählt, ist, dass Josef im Traum gewarnt wurde, nicht nach Bethlehem zurückzukehren. Aber der Engel scheint ihm nicht genau gesagt zu haben, wohin er gehen soll. Josef beschloss, sich mit seiner Familie in Nazareth niederzulassen, das in Galiläa lag. Wow, Gott hatte alles so gut geführt und Josef hatte ohne zu murren immer getan, was Gott ihm gesagt hatte. Und jetzt ganz plötzlich sagt Gott ihm nichts mehr. Sicherlich wäre es einfacher gewesen, wenn er Josef sogar die Adresse gegeben hätte, wo er sich mit seiner Familie niederlassen sollte oder ein Gestirn, eine Art Stern geschickt hätte, wie er es bei den Weisen aus dem Orient getan hat. Denn auf Josefs Schulter lastete immerhin eine ziemliche Verantwortung. Wohin sollte er seine Familie bringen genau? Judäa war ausgeschlossen worden durch die Situation und auch durch die Worte des Engels. Aber was war mit Samaria? Und selbst in Galiläa hatte er eine Wahl. Er hätte zum Beispiel auch nach Tiberias oder Kapernaum ziehen können. Auch hier scheint Josef sehr pragmatisch reagiert zu haben. Er wog das Pro und das Contra ab und entschied sich für Nazareth. Matthäus fügt hinzu, dass dies geschah, damit die Prophezeiungen erfüllt wurden. Mit anderen Worten, Gott gab die Richtung vor und für den Rest vertraute er Josef. Und dieser traf die Entscheidung, die er für die beste hielt. So erfüllten sich Gottes Willen durch diesen demütigen, verantwortungsbewussten, gehorsamen Mann. Manchmal sagt uns Gott ganz klar, was wir zu tun haben. Das ist Gnade. Dann machen wir es doch, ohne mit der Wimper zu zucken, gleich wie Josef. Und wenn es uns allzu schwer fällt, dann machen wir es trotzdem. Nur wenn wir den ersten Schritt getan haben, wird uns Gott die Kraft geben, die wir brauchen, auch den zweiten Schritt zu tun. Die Früchte, die wir ernten werden, werden viel Freude bringen. Manchmal sagt uns Gott nicht, was wir tun sollen. Denken wir also darüber nach. Kann mir vielleicht die Bibel helfen, zu erkennen, welchen Weg ich gehen soll? Bitten wir doch Gott, uns Weisheit zu geben. Wägen wir alle Argumente, die dafür und dagegen sprechen, gegeneinander ab. Beten wir und legen wir los. Gott wird uns helfen, selbst wenn wir die falsche Entscheidung getroffen haben sollten. Er wird seinen Willen dennoch durch uns tun. Für die nächste Woche lade ich Sie ein, diese ersten beiden Kapitel des Matthäusevangeliums noch einmal zu lesen und sich der Frage von Gottes Willen für uns zu stellen. Wer mag, darf sehr gerne auch schon das dritte Kapitel lesen, denn darum wird es in einer Woche gehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute und gesegnete Zeit. Auf Wiederhören!